Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Johanna Herzing am Mikrofon. Schönen guten Tag. Reportagen von verschiedenen Kontinenten aus verschiedenen Ländern jenseits von Europa, das sind Sie gewohnt sonst an dieser Stelle zu hören. In dieser Ausgabe der einen Welt weichen wir vom üblichen Schema ab. Wir blicken auf den Irak, ein Land, das seit dem dortigen militärischen Sieg über die Terrororganisation IS im Dezember 2017 etwas aus den Schlagzeilen geraten ist, auch wenn die langfristigen Folgen des IS-Regimes immer wieder aufscheinen, auch in Europa, etwa wenn es um die Frage der IS-Rückkehrer geht. In den kommenden 30 Minuten wollen wir beleuchten, vor welchen Aufgaben und Herausforderungen der irakische Staat und auch seine Gesellschaft heute stehen. ARD-Korrespondent Carsten Kühntop war für uns vor Ort. Was der sogenannte Islamische Staat Menschen in seinem Einflussgebiet in Syrien und im Nordirak angetan hat, das ist heute hinreichend bekannt. Die Berichte über Völkermord, über Massaker, Sklaverei und Unterdrückung haben international für Entsetzen gesorgt. Ganze Generationen in der Region dürften noch lange mit den Traumata zu kämpfen haben, die die Gewaltherrschaft des IS bei ihnen ausgelöst hat. Dazu kommen die verheerenden Schäden, die der Kampf gegen den IS im Land hinterlassen hat. Aber auch die gezielten Zerstörungen von Kulturgütern und Kulturdenkmälern durch den IS selbst. Der Wiederaufbau des Landes ist eine Mammutaufgabe. In der Hauptstadt Bagdad hat die Kulturszene immerhin geistig den Anfang gewagt, Carsten Kühntop berichtet.
Ein später Nachmittag in Bagdad, in einem etwas heruntergekommenen Stadtpark am Ostufer des Tigris. Rund um das ehemalige Abu Nawas Theater ist viel los. Seit 2003, als die Amerikaner in den Irak einmarschierten, um den Langzeitherrscher Saddam Hussein zu stürzen, hatte das Theater leer gestanden. Langsam rottete das Gebäude vor sich hin. Jetzt ist dort wieder Leben für ein paar Tage. Im Theater und auf dem Gelände drumherum läuft das Tarkib-Festival für zeitgenössische Kunst. Der angehende Bauingenieur Hussein Mottar, 21, stellt einen übermannsgroßen Steinbogen aus, sein jüngstes Kunstwerk.
Während des vergangenen Jahres habe ich in der Stadt gesehen, wie vor meinen Augen Gebäude niedergerissen wurden. Alte Kirchen, alte Moscheen. Selbst neuere Gebäude. Ich bin dann immer einen Tag danach wieder hingegangen und habe von jedem Haus, das zerstört wurde, einen Backstein mitgenommen, bis ich eine große Sammlung zu Hause hatte. Der älteste Backstein ist 100 Jahre alt, der jüngste 6. Und dann beschloss ich, aus diesen Resten diesen Bogen zu bauen. Wenn dieser Bogen nun für irgendwas steht, dann für einen alten Mann, der kurz davor ist, hinzufallen.
Bereits zum fünften Mal findet das Tarkib-Festival statt. 20 irakische Künstlerinnen und Künstler sind dabei und insgesamt etwa 2000 Besucher. Es könnten mehr sein, gewiss, sagt Zaid Saad, 28, einer der Organisatoren. Aber so gut besucht wie diesmal war das Festival während der vergangenen Jahre nicht.
Das Publikum darf nicht Hunger leiden. Um sich mit Kunst zu beschäftigen, muss man Muße haben. Die hat man nicht, wenn man Hunger hat und seiner Familie nicht genug zu essen bringen kann. Dann kannst du auch nicht das Taxi bezahlen, um zu einer Veranstaltung zu fahren. Das bedeutet, dass wir jetzt noch nicht ein großes, kulturinteressiertes Publikum haben.
Really, we don't have that audience who have this vision about art.
Dennoch, nun, wo das Kalifat des IS zerschlagen und die Zeit der ständigen Bombenanschläge vorbei ist, fühlen sich die Menschen in Bagdad so sicher, dass sie wieder gerne auf die Straße gehen, in die Cafés und Restaurants der Stadt, in die Grünanlagen, in die Shopping-Malls oder eben zum Tarkib-Festival. Munir Saleh, 22, zeigt einige seiner Fotoarbeiten.
Actually, ISIS, they don't come to Baghdad.
Eigentlich kam ja der IS gar nicht bis nach Bagdad. Aber sein Gedankengut ist noch hier und im ganzen Irak. Der IS bedeutete nicht nur das Ermorden von Menschen, sondern es ging immer auch um die Ideen des IS. Und die spuken noch immer in vielen Hirnen umher. Diesen Ideen müssen wir mit Kunst begegnen. Mit Kunst müssen wir einen Krieg gegen die IS-Ideen führen. Mit Kunst, mit Kultur, mit Literatur, mit allem. Wenn wir uns diesen Ideen entgegenstellen, werden wir Freiheit erringen und etwas Frieden.
Der Irak hat 40 Jahre Krieg und Konflikt, Terror und Gewalt hinter sich. Jetzt hat das Land vielleicht eine Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die meist jungen Leute, die zum Taqib-Festival gekommen sind, sprechen immer wieder von den großen Hoffnungen, die sie haben für Bagdad, für das Land, so auch Hussein Motta, der Student.
Wer in dieser Stadt aufwächst, dem sagen die Leute, da verliert man doch jede Hoffnung. Aber ganz und gar nicht. Wenn ich mir die Zustände hier ansehe, dann denke ich, dass genau das jetzt meine Chance ist. Diese Herausforderungen verlangen nach harten Entscheidungen und brauchen echte Hingabe. Und wir sind dem gewachsen. Wir sind stark. Stärker als die Kriege. Und der letzte Krieg war ja wirklich auch nicht der erste.
This is honestly and frankly speaking not the first war.
Wie in den Jahren zuvor sind es auch diesmal die Botschaften von Deutschland und Frankreich und das Goethe-Institut, die das Taqib-Festival finanzieren. Beit Taqib ist eine Initiative von Hella Mewis. Die gebürtige Ost-Berlinerin lebt seit 7 Jahren in Bagdad. Von der irakischen Regierung will sie kein Geld für das Projekt, um nicht abhängig zu werden. Aber die Gleichgültigkeit, mit der die Regierung der Kulturszene begegne, erstaune sie, sagt Mewis.
Die irakische Regierung unternimmt nichts, um der Jungbevölkerung zu helfen. Das Kulturministerium bietet keine Nachwuchsförderungen, es gibt keine Fördertöpfe, also es gibt keine Möglichkeiten, um Fördergelder zu beantragen, weil das ist einfach nicht vorgesehen.
Im Irak dürfte das Beit Taqib für zeitgenössische Kunst einzigartig sein. Etwa 15 Leute sind im engeren Team des Zentrums. Nachwuchskünstler, junge Professionelle und Nichtkünstler, die einfach mitmachen und helfen wollen. Männer und Frauen gleichermaßen, was im Irak nicht selbstverständlich ist.
Also es ist nicht gern gesehen, dass Männer und Frauen zusammen sind, weil es könnte ja sein, dass da was passiert. Aber Taqib ist so ein Raum, wo sie sagen, okay, ich lasse meine Tochter dahin, die ist sicher.
Das Beit Taqib bringt also junge Irakerinnen und Iraker zusammen. Und die Themen, mit denen sich die Taqib-Künstler beschäftigen, sind häufig sozialkritisch, meint Mewis.
Viele haben ja das Land verlassen. Das Thema wird sehr oft besprochen. Aber so, dass sie möchten, dass die Leute hier bleiben. Also die positive Seite vom Irak zu zeigen, es lohnt sich, im Irak zu bleiben, nicht den Irak zu verlassen.
Beim Abu Nawas Theater am Ufer des Tigris geht das Kunstfestival Taqib langsam zu Ende. Zumindest jetzt und hier am Ufer des Tigris beim Kunstfestival haben junge Iraker das gefunden, was sie während der Kriegsjahre suchten. Einen Weg zurück zu einem normalen Leben in Bagdad. Ein Leben ohne Angst vor Gewalt, aber voller Kreativität und künstlerischer Energie, geprägt von Toleranz. Der angehende Bauingenieur und Nachwuchskünstler Hussein Motta.
Die wahre Architektur dieser Stadt fußt auf einem Traum. Bagdad wurde nicht auf Beton gebaut, sondern auf einem Traum. Dem Traum von Abu Jafar Mansur, dem zweiten Kalifen der Abbasiden. Eine Stadt für alle Rassen zu bauen, eine Stadt verschiedener Sprachen und verschiedener Hautfarben. Und bis heute steht diese Stadt. Einen Traum zu haben bedeutet also, dass du später vielleicht eine ganze Stadt hast.
Die Hoffnung, Bagdad möge wieder aufblühen. Carsten Kühntop mit Eindrücken aus der Hauptstadt. Die Sicherheitslage und die humanitären Verhältnisse in Bagdad hätten sich verbessert, so das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen in dieser Woche. Deswegen gäbe es für Asylsuchende aus der irakischen Hauptstadt auch keinen generellen Abschiebungsschutz. Gegen ihren abgelehnten Asylantrag geklagt hatte eine Frau aus Bagdad, und zwar mit der Begründung, dass sie als Zivilistin dort durch den Bürgerkrieg gefährdet sei. Das Gericht argumentierte wiederum, die Opferzahlen in Bagdad seien aktuell auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Vor der Sendung habe ich mit Carsten Kühntop darüber gesprochen, wie er selbst die Sicherheitslage im Land und in der Hauptstadt wahrnimmt und unter welchen Bedingungen er vor Ort eigentlich recherchieren konnte.
Für mich ist ein Aufenthalt in Bagdad derzeit völlig problemlos. Ich schätze die Stadt als sehr sicher ein mittlerweile. Die Sicherheitslage hat sich allgemein in den letzten 1-2 Jahren dramatisch verbessert. Deshalb hat man zum Beispiel die Blast Walls, diese großen Betonmauern, die überall in der Stadt aufgestellt waren zum Schutz vor Bombenanschlägen, die werden seit Monaten abgebaut. Die grüne Zone, dieses schwer gesicherte Regierungsviertel im Zentrum, das ist nun zumindest zum Teil wieder für den Verkehr geöffnet, ist natürlich hervorragend für die Autofahrer, weil sie dadurch schneller von A nach B kommen. Und dann gab es über Jahre eine Statistik, die die Vereinten Nationen im Irak führten, wo alle politisch oder konfessionell motivierten Anschläge aufgeführt waren mit der Zahl der Opfer. Das haben die Vereinten Nationen vor Monaten schon eingestellt. Allein deswegen, weil es mittlerweile nur noch sehr wenige solcher Anschläge gibt.
Jetzt hat die deutsche Regierung zuletzt die Auffassung vertreten, dass der IS zwar in der Fläche weitestgehend militärisch besiegt ist, dass aber IS-Zellen im Untergrund weiterhin eine Bedrohung darstellen. Wie groß ist denn die Gefahr durch den IS aktuell noch?
Allgemein gilt das Grenzgebiet zwischen dem Irak und Syrien als ein Rückzugsgebiet des IS, dieser IS-Zellen. Die Wüste von Anbar, das ist Gebiet, das sehr dünn nur besiedelt ist, eignet sich aber für diese Leute offenbar hervorragend, um sich dort zu verstecken. Und seit Monaten schon gibt es immer wieder über Berichte an einigen Orten im Land über Anschläge. Und diese Anschläge scheinen doch die Handschrift des IS zu tragen. Und das heißt, der IS ist noch nicht geschlagen. Ich weiß ohnehin nicht, ob wir irgendwann mal sagen können, dass der IS geschlagen ist. Denn es geht ja nicht nur darum, ein paar Terroristen, die in einem Wüstencamp sitzen, da eine Bombe drauf zu werfen, um es salopp zu sagen, sondern wir haben es mit einer Ideologie zu tun. Und eine Ideologie zu bekämpfen ist ungleich schwerer und lässt sich allein mit militärischen Mitteln natürlich nicht erreichen.
Wenn wir nochmal auf die deutsche Präsenz im Land schauen, Bundeswehrsoldaten sind ja als Ausbilder für irakische Sicherheitskräfte vor Ort. Das ist ein Mandat, das Ende Oktober ausläuft. In der Großen Koalition gibt es jetzt in der Sache Verlängerung oder Abzug Meinungsverschiedenheiten. Was ist denn Ihr Eindruck? Wird die Bundeswehr im Irak noch gebraucht?
Militärisch sicherlich. Das ist ja das, was die Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auch hörte von den Militärs vor Ort, als sie kürzlich hier in der Region war. Aber letztlich ist das meiner Meinung nach eine politische Frage, ob die Bundeswehr sich weiterhin an diesem Einsatz beteiligen möchte oder sollte.
In jüngster Zeit gab es im Irak auch mehrere Drohnenangriffe. Einige Beobachter glauben, dass Israel dafür verantwortlich ist. Ist diese Sicht aus Ihrer Sicht wiederum plausibel? Und was genau hat es mit dem Iran-Konflikt zu tun?
Ja, das waren die ersten israelischen Angriffe auf Ziele im Irak seit mehreren Jahrzehnten im Visier pro-iranische irakische Milizen.
Das heißt, das ist gesichert, dass das Israel war?
Ja. Das ist gesichert. Also es gibt niemanden, der behauptet, dass dies nicht gewesen wären. Israel erklärt sich in diesen Dingen in der Regel nicht. Das ist Teil eines Kalten Kriegs, den Israel und der Iran führen, seit geraumer Zeit schon. Worum es den Israelis, glaube ich, geht, ist zu verhindern, dass der Iran eine Landbrücke nutzen kann, die sich im Laufe der Jahre ergeben hat. Also eine Landverbindung zwischen Teheran über den Irak, über Damaskus bis zum Libanon. Dass auf diese Art und Weise der Irak in diese Konfrontation mit hineingezogen wird, ist für den Irak und für die Menschen im Irak sicherlich das Letzte, was sie brauchen.
Jetzt gab es ja nach dem G7-Gipfel in Biarritz vorsichtige Hoffnungen auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Was verbindet sich genau für den Irak mit dieser Frage?
Der Irak sitzt zwischen allen Stühlen. Man ist einerseits partnerschaftlich verbunden mit den USA, benötigt die Hilfe der Amerikaner auch weiterhin. Auf der anderen Seite teilt man mit dem Iran eine 1200 Kilometer lange Landgrenze. Das ist der Nachbar. Und natürlich ist es für die Iraker völlig normal, zu diesem Nachbarn gute Beziehungen zu haben. Die Iraker wehren sich seit langem dagegen, gegen Versuche, dass sozusagen beide Seiten, die Iraner und die Amerikaner, versuchen, sie auf ihre jeweilige Seite zu holen. Die Iraker möchten eben sich nicht entscheiden müssen zwischen der Partnerschaft mit den USA und einer Partnerschaft mit dem Iran. Sie möchten beides haben, weil sie beides für vorteilhaft halten.
Das heißt, die Idee, neutral bleiben zu können in diesem Konflikt.
Richtig, genau.
Wenn Sie uns zum Abschluss einen groben Überblick geben, vor welchen Herausforderungen steht der Irak heute? Wie ist das bestellt um Wiederaufbau und gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Das kann man kurz und knapp sagen. Erstens, der Wiederaufbau, der ist im Wesentlichen leider bisher über den Status einer Stabilisierung nicht hinausgekommen, wo es also darum geht, dass Menschen, deren Dörfer beispielsweise zerstört worden sind, dass die erstmal wieder Strom bekommen, dass die Trinkwasser bekommen. Sehr viel mehr ist leider nicht passiert. Dann zweitens ist es nach wie vor so, dass die sunnitischen Araber, es ist eine Minderheit im Irak, dass die sich marginalisiert fühlen, an den Rand gedrängt fühlen, dass sie unter diesem Pauschalverdacht stehen, das seien alles Terroristen, das seien alles Anhänger von Saddam Hussein. Und das ist ein fruchtbarer Boden für den IS, weil der IS sich dann aufspielen kann als der Protektor sozusagen dieser sunnitisch-arabischen Minderheit. Drittens, die grundsätzliche Frage der künftigen Verfasstheit des Irak, die ist weiterhin nicht geklärt. Also, welche Rolle spielen die Provinzen im Land, welche Rolle spielen die Regionen, wie wollen wir Iraker fortan in diesem Land zusammenleben? Das ist eine Debatte, die die Iraker seit Jahren eigentlich schon hätten führen müssen, die sie bisher aber nicht gepackt haben. Und letztlich muss man sagen, die Institutionen des Staates, die Ministerien, die Verwaltungen gelten weitgehend als dysfunktional. Einige sprechen bereits vom Irak als einem gescheiterten Staat. Das ist ein hartes Urteil, aber mindestens muss man sagen, dass der Zentralstaat, das Bagdad, sehr, sehr schwach ist in seinen Strukturen. Und daran natürlich knüpft sich auch die Frage, ob die Iraker in der Lage sein werden, fortan die Bedrohungen, die militärischen Bedrohungen zum Beispiel durch den IS, ob sie dem alleine beikommen können oder ob sie nicht auf absehbare Zeit auch weiterhin die Hilfe brauchen von den Amerikanern zum Beispiel, aber eben auch von den Deutschen.
Soweit die Einschätzungen von Carsten Kühntop zur militärischen und politischen Lage im Irak. Konflikte zwischen den verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppen im Irak sind nach dem Ende der IS-Gewaltherrschaft alles andere als befriedet. Das Misstrauen zwischen Sunniten, Schiiten, Kurden, Christen und Jesiden sitzt tief. Religiöse und gesellschaftliche Gräben spiegeln sich auch in der Politik. So fürchten etwa viele Künstler den Einfluss von Religion im Kulturbereich. Sie sehen ihre künstlerische Freiheit bedroht.
Heutzutage interessieren sich die Iraker für Reisen. Das ist wie eine Sucht. Die Frauen sind von Schmuck, Kosmetik und Kleidung besessen. Die Männer wollen ständig neue Handys und neue Autos. Es gibt niemanden mehr, der sein Heim mit Kunst dekorieren und verschönern will. Die Äußerlichkeiten sind den Leuten jetzt wichtiger. Mein Auto, mein Schmuck, mein Handy. Das ist jetzt das Wichtigste. Und wichtiger als Kunst.
Warum das so ist, dafür hat Mina Al-Hillu keine einfachen Erklärungen. Die junge Mutter und Grafikerin eröffnete in einer Villa in Bagdad eine Galerie. Jeden Monat wechselte sie die Kunstwerke. Doch Käufer fanden sich zu wenige. Nach 3 Jahren musste sie aufgeben. Wie andere Iraker erinnert aber auch sie sich daran, dass Kunst und Kultur unter Saddam Hussein staatlich gefördert wurden. Freilich ohne, dass es echte künstlerische Freiheit gegeben hätte, aber immerhin.
Alles hängt vom Staat und der Mentalität ab. Wir hatten ein umfassendes staatliches System, das sich um die Kunst kümmerte und Künstler unterstützte. Es gab eine allgemeine Tendenz, die für Kunst war. So wurde das eigene Land gestärkt. Jetzt hat sich alles geändert. Vielleicht wegen der vielen aufeinanderfolgenden Kriege und Krisen. Wir hatten dunkle Phasen, in denen die Künstler ausgegrenzt wurden und sich zurückzogen, als Schauspieler, Maler oder Designer. Diese Atmosphäre führte dazu, dass das kulturelle Leben starb.
Auch wenn der Irak durch den Verkauf von Erdöl viel Geld verdient, die Militärschlacht gegen den IS hat Unsummen verschlungen. Mehrere Millionen Menschen waren im Land auf der Flucht. Teile des Irak liegen in Trümmern und müssen wieder aufgebaut werden. Mina Al-Hillo versteht, dass die Regierung vor diesem Hintergrund andere Prioritäten hat, als den Kulturbetrieb zu fördern. Sie berichtet, wie vor einigen Jahren der damalige Kulturminister dennoch versuchte, ihre Galerie in die staatliche Förderung aufzunehmen.
Der Minister sagte mir, er könne uns mit $200 im Monat helfen. Aber was sollte ich mit diesem Betrag machen? Mir Minuten für das Handy kaufen? Die Kosten für das Drucken der Einladungen bezahlen? Dem Kellner, der Tee und Kaffee serviert, ein Gehalt geben?
In den 60er Jahren war Bagdad ein wahres Juwel unter den arabischen Hauptstädten und hatte einen regen Kulturbetrieb. Mazen Munda klingt etwas wehmütig, wenn er über die strahlende Vergangenheit der Metropole spricht. Munda gehört der Führung des Künstlersyndikats an, einer Art Gewerkschaft.
Vor 2003 war die Lage der Kultur im Land ganz anders. So war der Irak das erste arabische Land, in dem ein Fernsehkanal eingerichtet wurde. Er wurde 1948 vom König eröffnet. Der Irak stützte sich auf seine historische Zivilisation, die während der assyrischen, babylonischen und sumerischen Zeiten aufblühte. Vor 2003 war der Irak kulturell an der Spitze. Deshalb kamen auch viele Menschen aus dem Westen nach Bagdad. Warum auch nicht? Alle Mythen rankten sich um Bagdad.
Mit dem gebotenen Respekt vor der Frömmigkeit seiner Landsleute sagt Mazen Munda, dass heutzutage auch die Religion den Freiraum von Künstlern manchmal einengt. Und wer ganz besonders strenggläubig ist, der hält Kunst häufig für Haram, für verboten. Munda?
Ein Geistlicher mag dir das Singen erlauben, aber nur, wenn der Text religiös ist. Er mag dir das Hören von Musik erlauben, solange das nicht sexuell erregend ist. Auch ein Theaterstück darfst du dir anschauen, wenn sein Inhalt religiös ist und dein religiöses Bewusstsein schärft. Ein Geistlicher ist aber gegen vermeintlich verführerische Körperbewegungen auf der Bühne, die dem Rezipienten etwas vermitteln sollen. Der Geistliche ignoriert damit Kunst als visuellen Ausdruck des Körpers. Er steht also als Barriere zwischen mir und der Idee, die dem Empfänger mit der Sprache des Körpers vermittelt werden soll.
Im Foyer des Kulturministeriums zerschneidet Abdul Amir Al-Hamdani ein rotes Band. Die Ausstellung ist eröffnet. Irakische Künstler zeigen Arbeiten, mit denen sie an die mindestens 90 Menschen erinnern wollen, die im März in Mosul ums Leben kamen, als eine Ausflugsfähre auf dem Tigris kenterte und sank. Minister Hamdani geht von Kunstwerk zu Kunstwerk, lässt sich jedes erklären. Erst seit einigen Monaten ist er im Amt. Von seinem Vorgänger erbte er einen Etat, der gerade einmal 0,2% des gesamten Staatshaushalts in diesem Jahr ausmacht. Auf seine Bitte hin gab ihm der Finanzausschuss des Parlaments bereits einen Nachschlag. Hamdani versteht, warum sich viele Künstler im Land von der Regierung im Stich gelassen und ignoriert fühlen.
Das Problem bestand darin, dass sich das Kulturministerium von der Kunstszene aus irgendeinem Grund getrennt hatte. Jetzt aber öffnen sich die verschlossenen Türen und es fließt wieder Wasser im Fluss. Es gibt ja auch Dinge, die keine Finanzierung brauchen. Sich den Menschen öffnen, der Jugend, rauszugehen in die Cafés, sich der Presse stellen, das ist auch alles Teil der kulturellen Aktivität.
Trotz dieser demonstrativen Offenheit des Ministers, so manch einer in Bagdads Kulturszene begegnet ihm mit Skepsis. Denn Hamdanis Machtbasis ist eine Partei, die lediglich politischer Ableger einer Miliz ist. Diese Miliz bedient sich religiöser schiitischer Symbole. Zum Beispiel steckt sie entsprechende Fahnen auf ihre Militärfahrzeuge. Das wirkt intolerant und grenzt aus. Und es weckt die Sorge, dass der Minister konservative religiöse Werte vertreten könnte, die der Freiheit der Kunst widersprechen würden. Doch Hamdani gehört der Partei dieser Miliz nicht an. Und seine fachliche Qualifikation, er ist promovierter Archäologe, passt gewiss zu seinem Amt. Wenn er davon spricht, wie er Kunst und Kultur künftig helfen will, wirkt er ehrlich und engagiert und überhaupt nicht wie ein religiöser Fanatiker.
Voraussetzung unserer Unterstützung für die Kunst ist, dass das Kunstwerk, sei es ein Gemälde, Musik oder ein Theaterstück, den irakischen Charakter passend darstellt. Damit wollen wir auch unsere kulturelle Identität bewahren. Wir respektieren nicht nur die Besonderheiten der Minderheiten und verschiedenen Konfessionen, sondern wir suchen auch einen allgemeinen irakischen Schirm, unter dem alle Christen, Muslime, Kurden und Araber stehen werden. Die Einzelheiten, was die jeweilige Arbeit betrifft, überlassen wir den Künstlern. Da mischen wir uns nicht ein und geben ihnen einen Raum der Freiheit. Also, diese zwei Faktoren müssen gewährleistet sein, dass die irakische Identität bewahrt wird und dass man sich von allem fernhält, was die Iraker entzweit.
Hamdani sagt, er habe vor, die Theater und Spielstätten, die nach 2003 verwüstet wurden, endlich zu renovieren und wieder zu eröffnen. Wichtig sei ihm auch, die Gründung von Verlagshäusern zu fördern. Dabei gehe es ihm vor allem darum, dass die Iraker wieder mehr lesen. Und auch um die bildenden Künste will er sich ganz besonders kümmern. Ausdrücklich ruft der Minister Künstler dazu auf, sich direkt an ihn zu wenden, wenn sie Geld für bestimmte Projekte brauchen. Die Mittel dafür seien da, sagt Hamdani, und er wolle das Geld auch ausgeben.
Die Skepsis der irakischen Künstler mit Blick auf die Kulturpolitik. Mit diesem Beitrag von Carsten Kühntop geht unsere Sonderausgabe der Einen Welt rund um den Wiederaufbau im Irak zu Ende. Alle Bestandteile dieser Sendung finden Sie wie immer im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder Sie nutzen unsere DLF-Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Johanna Herzing.